Dies war der Augenblick, in dem Preisings Augen endlich die gesuchte Gestalt aus dem Tanzgewühl herausgeangelt hatten. Vorwurfsvoll und mit strenger Ungeduld wartete er, bis der Tanz zu Ende war, und dann unternahm er es, sich bis zu dem Tischchen durchzudrücken, an dem Flämmchen Platz genommen hatte, zwischen zwei Herren, die Preising beide bekannt vorkamen. »Guten Tag, Fräulein Flamm«, sagte der Generaldirektor mit belegter Stimme und unfreundlich vor Verlegenheit. Er pflanzte sich neben ihrem Stuhl auf und machte das Kreuz hohl, um den Kellnern den Durchgang freizugeben. Flamm II kniff die Augen ein, bis sie Preisings unerwartetes Auftauchen registriert hatte. »Ach, der Herr Direktor«, sagte sie dann freundlich. »Tanzen Sie auch?« Sie schaute die steifen Gesichter der drei Herren an. Sie war derlei Gesichtsausdruck bei der Männlichkeit um sich her gewohnt. »Die Herren kennen sich?« fragte sie mit einer vornehm leichten Handbewegung, die sie einem Filmstar abgeguckt hatte. Vorstellen konnte sie nicht, denn sie wusste nicht, wie ihre Kavaliere hießen. Preising und Geigern murmelten etwas, der Generaldirektor stützte eine besitzergreifende Hand auf die Tischplatte, während ein gefährliches Tablett mit Orangeadgläsern in Kopfhöhe an ihm vorbeigeschwebt wurde. »Guten Tag, Herr Preising«, sagte plötzlich Kringelein, ohne sich zu erheben. Ungeahnte Kräfte strömten aus seinem gut geschnittenen schwarzen Jackett, aus seiner Wäsche, seiner Krawatte, seiner gepflegten Nägeln in seinen Willen. »Ich weiß nicht, verzeihen Sie, wir kennen uns doch«, fragte Preising so höflich, wie es sein gespannter Zustand in Bezug auf Flämmchen erlaubte. »Jawohl.« »Kringelein«, sagte Kringelein. »Ich gehöre zum Werk.« »Ach«, sagte Preising und kühlte ab. »Kringelein, Kringelein, Vertreter von uns, nicht?« setzte er mit einem Blick auf die Kringeleinsche Eleganz hinzu. »Nein, Buchhalter, Hilfsbuchhalter im Gehaltsbüro, Zimmer 23, Gebäude C, dritter Stock«, sagte Kringelein gewissenhaft, aber ohne Devotion. »Ah«, sagte Preising wieder und dachte nach. Er hatte Lust, das unerwünschte und unverständliche Auftauchen eines Hilfsbuchhalters aus Fredersdorf im gelben Pavillon vom Grand Hotel vorläufig auf sich beruhen zu lassen. »Ich muss Sie sprechen, Fräulein Flamm«, sagte er und zog seine Hand von Flämmchens Stuhllehne zurück. »Es handelt sich um eine neue Schreibarbeit«, setzte er im Büroton hinzu, und dies war für die Ohren des Kerls aus Fredersdorf bestimmt. »Schön«, sagte Flämmchen. »Wann passt es denn? Um 7? 7:30? Nein.« »Sofort«, diktierte Preising und wischte sich das Gesicht ab. »Sofort geht leider nicht«, sagte Flämmchen freundlich. »Ich bin hier verabredet. Ich kann doch die Herren hier nicht sitzen lassen. Ich bin dem Herrn Kringelein noch einen Tanz schuldig.« »Herr Kringelein wird so freundlich sein, zu verzichten«, sagte Herr Preising. Es war ein Befehl. »Ich denke nicht daran, zu verzichten«, sagte Kringelein. Als es heraus war, wurde er so starr wie ein Hase, der sich in einer Ackerfurche totstellt. Plötzlich erinnerte Preising angesichts dieser obstinaten Miene sich genau an den Akt Kringelein, der ihm vor wenigen Tagen vorgelegen hatte. »Das ist ja merkwürdig«, sagte er. »Merkwürdig ist das ja. Jetzt bin ich im Bilde. Sie sind doch bei uns krank gemeldet, wie? Herr Kringelein, was? Ihre Frau beantragt Unterstützung aus dem Hilfsfonds wegen einer schweren Erkrankung. Wir bewilligen 6 Wochen Gehalt bei Beurlaubung. Und Sie sitzen hier in Berlin und amüsieren sich? Sie gehen Unterhaltungen nach, die weder Ihrer Stellung noch Ihrem Einkommen entsprechen? Merkwürdig. Sehr merkwürdig, Herr Kringelein.« »Na, Kinder, nun streitet hier nicht. Macht das in eurem Büro ab«, sagte Flämmchen mit entwaffnender Gemütlichkeit. »Hier sind wir zum Amüsement. Los, Herr Kringelein, jetzt wird getanzt.« Kringelein stellte sich auf seine Knie, die ganz aus Kautschuk waren, aber zusehends fester wurden, als Flämmchen ihren Arm auf seine Schulter legte. Die Musik rumpelte etwas ganz Schnelles herunter, etwas, das mit dem 115-Kilometer-Auto und mit dem Flugzeugpropeller verwandt war. Daraus erwuchs ihm die Kraft, jenen Satz zu sagen, auf den er sich in 25 Jahren seines subalternen Lebens vorbereitet hatte. von Flämmchen zur Saalmitte gezerrt, verlautbarte er mit zurückgewendetem Kopf: »Gehört die Welt vielleicht Ihnen allein, Herr Preysing? Sind Sie denn etwas anderes als ich? Hat unser einer vielleicht kein Recht zu leben?« »Ich bitte Fräulein Flamm zu bestellen, dass ich Sie in einer dringenden Angelegenheit in der Halle erwarte. Wenn sie bis 6 Uhr nicht da ist, betrachte ich die Angelegenheit als erledigt«, sagte Preysing zu Baron Geigern, verbeugte sich kurz und trat den Rückzug an. Aufgescheucht durch dieses Ultimatum erschien Flämmchen 6:03 in der Halle. Preysing erhob sich von den glühenden Kohlen, auf denen er inzwischen gesessen hatte, und lächelte aus tiefstem Herzen. »Da sind Sie ja«, sagte er töricht. Er war nun seit Stunden gewürgt, gezwickt und geröstet von dem einen einzigen Gedanken, ob Flämmchen zu haben war. Er betrachtete sie, ihre übereinandergeschlagenen Seidenbeine, ihre Bemalung, die sie gerade mit gespitztem Mund renovierte, und er wusste nicht, wo in ihrer unbekümmerten Person das Für und Wider zu seinen Absichten lag. Flämmchen klappte ihr Puderdöschen zu und fragte: »Also, um was handelt es sich?« »Es handelt sich darum«, sagte Preysing, »dass ich nach England fahren muss und eine Sekretärin mitnehmen möchte. Erstens wegen der Korrespondenz, aber dann auch, weil ich unterwegs etwas Ansprache haben möchte. Ich bin sehr nervös, sehr nervös.« Er sagte es mit einer unbewussten Spekulation auf ihr Mitgefühl. »Und brauche auf der Reise jemanden, der sich um mich kümmert. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen. Ich biete Ihnen eine Vertrauensstellung, »Ich verstehe schon«, sagte Flämmchen leise, als er sich verheddert hatte. Sie überlegte 5 lange Minuten. »Ich muss mir das erst überlegen«, sagte sie, und dann saß sie mit vernünftigem und besorgtem Gesicht da und sog an ihrer unvermeidlichen Zigarette. »Nach England?«, sagte sie dann, und das Goldbraun ihrer Haut war etwas heller geworden, was vielleicht ein Blasserwerden bedeutete. »England kenne ich noch nicht.« »Und auf wie lange?« »Auf, ich kann es noch nicht genau sagen. Es kommt darauf an, wenn meine Unternehmung dort gut geht, dann mache ich vielleicht nachher noch 14 Tage Ferien. Wir können in London bleiben oder nach Paris fahren.« »Gut gehen wird die Sache dort schon. Ich weiß ja ein bisschen Bescheid aus den Briefen«, sagte Flämmchen mit Bestimmtheit. Optimismus war das Element, in dem sie lebte. Preysing fühlte sich warm berührt von der Tatsache, dass sie um seine Geschäfte wusste und dass sie Erfolg prophezeite. »Sie müssen mir auch noch Ihre Gehaltsansprüche mitteilen«, äußerte er im Ton einer Schmeichelei. Diesmal dauerte es noch länger, bis Flämmchen antwortete. Sie hatte eine umfangreiche Bilanz zu machen. Der Verzicht auf das angefangene Abenteuer mit dem hübschen Baron stand darin. Preysings schwerfällige 50 Jahre, sein Fett, seine Kurzatmigkeit, kleine Schulden da und dort, Bedarf an neuer Wäsche, hübsche Schuhe, die blauen gingen nicht mehr lang. Flämmchen überschlug sauber und ohne Sentimentalität die Chancen des Geschäftes, das ihr geboten wurde. 1.000 Mark, sagte sie, es kam ihr reichlich vor. Sie machte sich keinerlei Illusionen über die Summen, die heutzutage schönen Frauen zu Füßen gelegt wurden. Vielleicht noch eine Kleinigkeit zum Anziehen für die Reise? Setzte sie ein wenig schüchterner hinzu, als es sonst ihre Art war. »Sie wollen doch, dass ich gut aussehe.«
»Dazu müssten Sie sich nicht anziehen. Im Gegenteil«, sagte Preysing erhitzt.
Er hielt das für eine feine Wendung.
»Wird man freundlich zu mir sein?« fragte er leise.
Und ebenso leise, den Blick auf den himbeerroten Läufer gerichtet, antwortete Flämmchen: »Wenn man mich nicht drängt?« Vor dem Sportpalast ist es dunkel von Menschen. Wie Bienen vor dem Flugloch klumpen sie sich zusammen, still und emsig summend. Kringelein hat nie einen so großen Saal gesehen wie die Halle drinnen. Und nie so viele Menschen auf einem Fleck. Geigern erklärt viel, aber Kringelein versteht gar nichts. Er fürchtet sich schon wieder. Mein Gott, er fürchtet sich. Denn Blut und Kampf und Rohheit kann er nicht sehen. Er bestaunt schüchtern die aufmarschierenden Muskelmänner, wie sie ihre Bademäntel ausziehen und ihr hartes Fleisch ausstellen, hört achtungsvoll die Megaphontöne des Sprechers an, klatscht, wenn alle klatschen. Wenn es zu arg wird, schaue ich weg, denkt er insgeheim, als die erste Runde beginnt. Schlag, Schlag, Schlag. Geschrei auf der Galerie. Stille, Schlag. Das erste Blut rinnt dem einen über das Auge. Dazu lacht er. Schlag, Schlag, einmal ein Keuchen. Gong. Blinks ist groggy. Er macht es nicht mehr lang, sagt Geigern, gleich nachdem die dritte Runde beginnt. Die Boxer oben fahren jetzt wild aufeinander los. Sie verklammern sich ineinander. Brechen! Schreit die Halle mit 14.000 Kehlen. Kringelein schreit auch. Er möchte um alles wieder diesen dumpfen, vollen, runden Klang hören, mit dem der Lederhandschuh auf Fleisch trifft. Alles, was er zu sehen kriegt, ist ihm noch zu wenig. Jeden gelandeten Schlag begleitet er mit einem kleinen, erleichternden Schrei, um sogleich mit offenem Mund und vorgestrecktem Kopf auf den nächsten zu warten. Gong, Pause, Gong, Runde, Gong, Pause, Runde, Pause, Runde. In der siebten Runde wurde Blinks erledigt. Kringelein hörte sich heiser brüllen und sah seine eigenen Hände, die auf tolle Weise applaudierten. Kringelein wird eingeschmolzen. Kringelein ist nicht mehr allein. Kringelein ist einer von 14.000. Geigern steht groß ganz vorn am Ring und lacht. Kringelein wird von einer plötzlichen und heftigen Zuneigung zu diesem lachenden Menschen erfasst, der dasteht und aussieht wie das Leben selber. Weiter. Der Spielclub. Die großen Zimmer einer unmodernen Berliner Wohnung, die man zum Club umstaffiert hat. Abgestandener Menschengeruch an den getäfelten Wänden, geräuschlose Herren im Smoking, Vorstellung. Viele Mäntel in einer Kachelgarderobe. Kringelein erkennt einen blassen, dunkel gekleideten, mageren und feinen Menschen, der sich das dünne Haar aus der Stirn streicht, als sich selbst. Das Zusammentreffen mit sich im Spiegel überrascht ihn. »Ich halte eigentlich viel aus«, denkt er. »Wie viel wollen Sie riskieren?«, fragt Geigern, der seitwärts zu einem Pult getreten ist, daran eine schwarz gekleidete, gouvernantenhafte Dame wie an einer Kasse sitzt. »Was dachten Sie?« Kringelein dachte 10 Mark. »Ich weiß nicht recht, Herr Baron«, sagt er ungewiss. »Sagen wir fürs Erste 500 Mark«, schlug Geigern vor. Kringelein, unfähig des Widerspruchs, zog seine alte Brieftasche hervor und legte 5 nummerierte Scheine hin. Er erhielt eine Handvoll bunter Jetons in die Hand gedrückt, grüne, blaue, rote. Er hörte die gleichen Dinger mit knöchernem Fall unter der rechteckigen, grün beschirmten Lampe dort auf den Tisch fallen. »Weiter«, dachte er ungeduldig. »Jetzt setzen Sie irgendwo hin«, sagte Geigern. »Es hat keinen Zweck, dass ich es Ihnen erkläre. Setzen Sie, wie und was Sie wollen. Wer zum ersten Mal spielt, gewinnt meistens.« Zum wievielten Mal an diesem Tag ist es, dass Kringelein sich in Gefahr begibt. Er weiß nun schon, dass es nichts anderes ist mit dem Leben. Er ahnt, dass er hier in ein paar Stunden so viel verlieren kann, wie er in den 47 Jahren seines tröpfelnden Fredersdorfer Lebens verdient hat. Als Kringelein mit einem kleinen, drehenden Propeller hinter seiner Stirn aufhörte zu spielen und an der Kasse seine Jetons einlöste, hatte er 3.400 Mark gewonnen. Er hat ein Fredersdorfer Jahresgehalt gewonnen. Er stopft alles in das abgegriffene Leder seiner Brieftasche. Geigern steht gähnend dabei und sieht zu. »Ich bin jetzt ein Waisenkind, Herr Direktor. Sie müssen für mich sorgen. Ich habe keinen Pfennig. sagt er in gleichgültigem Ton. Kringelein mit der Brieftasche in den Händen steht da und weiß nicht, wie er es machen soll und was von ihm erwartet wird.
»Ich werde Sie morgen gründlich anpumpen müssen«, sagt Geigern.
»Bitte«, erwidert Kringelein elegant. »Und was geschieht jetzt weiter?«
»Herrgott, Sie sind ausdauernd. Jetzt gibt es nur noch Saufen oder Weiber«, erwidert Geigern.
Im Schein der Laternen tanzen Mädchenbeine. Sie sind sehr deutlich bis zum Knie. Weiter oben verschwindet alles in Dunkelheit. Kringelein bemerkt, dass er kalten Sekt trinkt. Kringelein bekommt Visionen von vielen Körpern, die fremd, unheimlich und süß auf ihn eindringen. Kringelein singt leise mit seinem hohen Tenor die unsichtbare Melodie zweier Geigen mit. Kringelein wiegt hin und her, sein Kopf liegt in die kühle Biegung eines Mädchenarmes gedrückt. Kringelein landet auf einem Mund wie auf einer abenteuerlichen, unbegreiflichen Insel. Gestrandet bleibt er mit seinen Lippen dort liegen. Kleine, betrunkene Wellen spülen ihn fort. »Sei lieb, Bubi«, sagt man und meint ihn. Er wird unbeweglich, horcht, horcht, horcht in sich hinein. Und dann kommt etwas näher, etwas Schreckliches, etwas wie ein Schwert und ein Blitz und ein brennender Flügel. Plötzlich hörte Geigern ihn stöhnen. Es war ein greller, unwahrscheinlicher Ton voll Angst und Menschenqual. »Was ist denn?« fragte Geigern aufgeschreckt. »Oh, Schmerzen«, antwortete es zerpresst aus der Dämmerung um Kringeleins Gesicht. »Schwer besoffen?« fragte das Mädchen. Kringelein hob die Augen zu Geigern auf und erzwang einen jammervollen und heroischen Versuch zu eleganter Haltung aus sich hervor. »Jetzt bin ich groggy.« Es war ein elender, aber ziemlich tapferer Scherz, der mitten durchbrach und in Stöhnen endete. »Aber was haben Sie denn?« fragte Geigern. Und Kringelein erwidert fast unhörbar, »Ich glaube, ich muss jetzt sterben.« Der Nachtportier ordnete die Morgenzeitung des nächsten Tages. Dr. Otternschlag, der fast allein noch in der Halle saß, gähnte und trank seinen Cognac aus. Von der Drehtür kam ein kalter, nach staubiger Nässe duftender Luftzug hereingeweht. Otternschlag drehte sich um. »Aha«, sagte er nur, nachdem sein sehendes Auge den gebotenen Anblick in sich aufgenommen hatte. »Schlüssel 69 und 70«, sagte Geigern halblaut. »Dem Herrn ist schlecht. Ein Arzt, am besten gleich.« Er stützte Kringelein mit einer Hand und nahm mit der anderen Hand die Schlüssel entgegen, dann steuerte er Kringelein zum Lift hin. »Ich bin Arzt. Heiße Milch, sofort auf Nummer 70«, sagte plötzlich in überraschend wachem Ton Dr. Otternschlag zum Portier und folgte ohne weiteres den beiden. »Ich kümmere mich schon um Kringelein«, sagte er zu Geigern, während sie hochfuhren. »Jammern Sie nicht, Herr Kringelein, es ist gleich vorbei.« Kringelein, der diese Worte falsch verstand, hörte auf zu stöhnen. »Schon vorbei?« flüsterte er ergeben. »Schon so schnell vorbei. Es hat ja kaum angefangen.« Geigern lud sich den leichten Kringelein auf und trug ihn ins Bett. Während er ihn aus seinen verrauchten Kleidungsstücken herausschälte und in den neuen Pyjama einknöpfte, verschwand Dr. Otternschlag mit beschäftigter Miene. Als er zurückkam, fand der Kringelein starr in seinem Bett liegend. Otternschlag nahm aus einem kleinen schwarzen Etui eine Spritze, zauberte irgendwoher eine glitzernde Ampulle, der er taschenspielerhaft schnell die Spitze abbrach. Er steckte den Daumen durch den Ring der Spritze, die er ohnehin zu sehen mit einer Hand füllte, während er schon mit der anderen Kringeleins Arm aus dem Pyjama-Ärmel hervorholte und mit Sublimat abwusch. »Was ist das?« fragte Kringelein, obwohl er die gütige Medizin vom Krankenhaus her kannte. Etwas Gutes, ein süßes Bonbon, antwortete Otternschlag, singend wie eine wunderliche Kinderfrau, während er Kringeleins dünnes Fleisch zwischen zwei Finger nahm und den Einstich unter die Haut jagte. Geigern blickte herüber.
»Wie gut, dass Sie das gleich bei der Hand haben«, sagte er.
Otternschlag hob die Spritze gegen das Licht, gerade vor sein unsehendes Glasauge.
»Ja«, erwiderte er, »es ist mein Reisekoffer. Immer gepackt, verstehen Sie? Bereit zur Abreise. In jeder Minute bereit, verstehen Sie? Das ist der große Witz von diesem kleinen Gepäckstück.«
Er legte Kringeleins Hand auf die seidene Steppdecke zurück.
»Vorläufig hat er Ruhe.«
Geigern, der inzwischen Kringeleins neue Kleidungsstücke verwahrt hatte, trat an das Messingbett und sah die kurzen, flachen Atemzüge unter dem hellblauen Pyjama.
»Vorläufig?« fragte er flüsternd. »Ist das nicht... geschieht nichts? Ist das nicht... gefährlich?«
»Nein. Unser Freund muss noch zappeln. Er wird noch eine Menge solcher Tänze erleben, bevor er in Ruhe gelassen wird. Das Herz, sehen Sie, das Herz ist noch da. Es lebt noch, es klopft noch, das will noch. Eine Maschine, die wenig benutzt worden ist, das Herz von Herrn Kringelein. Rundherum ist vieles kaputt, aber das Herz besteht auf seinem Recht. Da muss das Marionettchen noch eine Weile springen an seinem letzten Faden.
Zigarette?
Danke, sagte Geigern geistesabwesend. Er brauchte ein paar Minuten, um Otternschlags Worte zu verarbeiten.
»Da ist er also sehr krank.
Und kann trotzdem nicht sterben? Das ist ja eine abscheuliche Schinderei«, sagte er nachher.
Otternschlag nickte.
»Eben. Deshalb lobe ich mir meinen kleinen Koffer. Eigentlich kann man das, was einem hier auf der Welt zugemutet wird, doch nur aushalten, wenn man weiß, dass man in jedem Augenblick Schluss machen kann. Wie?«
»Das Leben ist eine miserable Sorte von Dasein, glauben Sie mir.«
Geigern lächelte.
»Aber ich lebe gern«, sagte er unschuldig.
Otternschlag drehte ihm schnell seine sehende Gesichtshälfte zu.
»Freut mich zu hören. Nur eines werden Sie mir zugeben. Die Drehtür muss offen bleiben.«
»Wie?« fragte Geigern verwirrt.
»Die Drehtür, meine ich. Setzen Sie sich mal in die Halle und schauen Sie die Drehtür eine Stunde lang an. Das geht wie verrückt. Rein, raus, rein, raus, rein, raus. Witzige Sache, so eine Drehtür. Aber nun passen Sie mal auf. Sie kommen beispielsweise durch die Drehtür herein. Da wollen Sie doch die Gewissheit haben, dass Sie auch wieder raus können durch diese Drehtür. Sterben muss man können, wenn es einem passt. Weil man selber will.«
»Wer will denn sterben?«
»Niemand«, sagte Geigern schnell und voll Überzeugung.
»Na«, sagte Otternschlag und schluckte etwas hinunter.
Kringelein war plötzlich in seinem Bett hochgekommen, hatte die schweren Morphiumaugen mit Mühe aufgerissen und suchte etwas. Seine Hände wanderten auf der Steppdecke umher mit tastenden Fingerspitzen, die das Morphium gefühllos gemacht hatte.
»Wo ist mein Geld?«
flüsterte Kringelein. Er kam direkt aus Fredersdorf, hatte sich soeben noch mit Anna gestritten und es machte ihm viel Mühe, in das Mahagonizimmer des Grand Hotel zurückzufinden.
»Wo ist mein Geld?«
fragte er mit trockenem Mund.
»Wo sein Geld ist?« fragte er, teilte Otternschlag dem Baron mit, so, als ob dieser schwerhörig wäre.
Geigern zündete sich eine Zigarette an und schluckte den Rauch tief in die Lungen.
»In seiner Brieftasche«, sagte Geigern.
»In Ihrer Brieftasche«, kolportierte Otternschlag. »Nun schlafen Sie weiter. Nun werden Sie mir nicht zu munter, sonst tut es weh.«
»Ich will die Brieftasche haben«, verlangte Kringelein mit gespreizten Fingern.
Otternschlag seufzte, versenkte seine Finger in die Taschen von Kringeleins Rock, den Geigern über eine Stuhllehne gehängt hatte, und zog sie leer wieder heraus. Geigern stand rauchend am Fenster, den Rücken zum Zimmer, das Gesicht zur Straße hingedreht, die nachtstill unter dem weißen Licht der Bogenlampen lag.
»Da ist keine Brieftasche«, sagte Otternschlag und ließ seine Hände vor sich hinhängen wie nach einer großen Anstrengung.
Plötzlich kam Kringelein aus seinem Bett. Plötzlich stand er auf seinen dünnen, schwankenden Pyjama-Beinen mitten im Zimmer.
mit aufgerissenem Gesicht und ohne Atem.
»Wo ist meine Brieftasche?« schrie er jammernd. »Wo ist sie? Wo ist das viele Geld? Wo ist das viele, viele Geld? Meine Brieftasche! Meine Brieftasche!«
Geigern, der die Brieftasche längst an sich genommen hatte, versuchte, vor diesen hohen, schlafheiseren Klagetönen seine Ohren zuzumachen. Kringelein weinte wie ein Kind um seine Brieftasche.
6.200 Mark waren in der Tasche. Davon kann man 2 Jahre leben.
Denn unversehens war Kringelein wieder in die Fredersdorfer Maßstäbe versunken. Otternschlag machte eine verzagte Gebärde zu Geigern hin. »Wo kann denn die Brieftasche sein, wenn Kringelein partout noch 2 Jahre leben will?« fragte er mit einem versuchsweisen Scherz. Geigern, die Fäuste in den Taschen, lächelte. »Vielleicht haben die Mädchen in der Alhambra sie ihm geklaut«, antwortete er. Es war die Antwort, die er von langer Hand vorbereitet hatte. Kringelein setzte sich auf den Bettrand und sackte zusammen. »Oh nein«, sagte er still. »Oh nein«, »oh nein«, »oh nein«. Otternschlag schaute ihn an, schaute Geigern an, schaute wieder Kringelein an. »Ach so«, sagte er zu sich selber und ging zu Geigern. »Man wird Kringelein seine Brieftasche wieder verschaffen müssen«, sagte er leise und höflich. Geigern zögerte eine Sekunde. In dieser Sekunde entschied sich sein Schicksal. Der Bruch, der durch sein Wesen ging, nahm ihm die Sicherheit. Geigern war kein Ehrenmann, denn er hatte schon gestohlen und geschwindelt. Und er war kein Verbrecher, denn die guten Instinkte seiner Natur und Rasse zerbrachen zu oft seine üblen Absichten. Er war ein Dilettant des Abenteuers. Es war Kraft in ihm, aber nicht genug Kraft. Er tat 2 Schritte ins Zimmer hinein und begann zu lächeln. »Da ist die Brieftasche«, sagte er. »Ich habe sie vorhin in Sicherheit gebracht, damit sie Kringelein nicht gestohlen wurde in dem Kapuff, wo wir waren.« »Na also«, sagte Otternschlag erschlaffend und nahm die alte, abgenutzte und angefüllte Brieftasche aus Geigerns Händen. Er hatte ein sonderbares, erschöpftes und zärtliches Gefühl dabei. Es war so selten, dass er Gelegenheit hatte, die Hände eines anderen Menschen zu berühren. Er wendete den Kopf und heftete sein sehendes Auge auf Geigern mit einem Ausdruck, der etwas wie Dankbarkeit oder Einverständnis bedeuten konnte. Aber er erschrak im gleichen Moment. Ihm kam Geigerns Gesicht, dieses besonders schöne und lebensvolle Gesicht, so sandbleich vor, so gezeichnet, so ausgeleert und gestorben, dass er sich fürchtete.